Berliner Republik. Das politische Gespräch der Woche bei Detektor FM. In Kooperation mit The European, das Debattenmagazin.
Guten Tag, Herr Görlach.
Grüße Gott, hallo.
Warum werden Militäreinsätze Deutschlands immer noch so heiß diskutiert?
Nun, das ist klar. Wir haben die Vergangenheit aus den beiden Weltkriegen, die von uns mit angezettelt und dann zu einem Fanal für viele, viele Millionen Menschen wurden. Von daher ist eine immer noch kritische Rezeption von kriegerischen, gewaltsamen Konflikten mehr als angebracht.
Mhm. Aber ist es nicht auch ein wenig eine Scheindiskussion? Derzeit ist die Bundeswehr in über 8 Regionen und Ländern präsent. Worüber muss man denn eigentlich reden oder worüber wird geredet in der aktuellen Diskussion?
Es ist wichtig, dass man überhaupt nicht aus dem Blick verliert, dass es bei Konfliktlösungen vor allem und zuerst darum gehen muss, auf Waffengewalt zu verzichten. Das ist eine Sache, die jetzt erstmal die Bundesregierung ja nur auf diplomatischem Wege oder über die Zugänge, die sie hat in den verschiedenen Krisenregionen nutzen kann. Es scheitert da auch eher an der Gegenseite. Ist ja klar, weil Deutschland ja nicht Teil der militärischen oder der gewaltsamen Konflikte ist. Aber das macht Außenminister Steinmeier, glaube ich, sehr gut und richtig deutlich, dass sozusagen erstmal verhandelt werden soll und weiter verhandelt und auch wenn man keine Lust mehr hat zu verhandeln. Gleichzeitig gibt es ja verschiedene Konfliktszenarien und Arten im Moment und da kann man schon sagen, dass der Ukraine-Konflikt sich wiederum von dem Gaza-Israel unterscheidet oder auch gänzlich sich die beiden wiederum von dem islamischen Staat-Problem, wenn ich es mal so nennen darf, unterscheidet.
Aber die Bundeswehr ist doch in der Tat auch militärisch aktiv. Zum Beispiel die erste Offensive nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Afghanistan von der Bundeswehr angeführt. Das gab es ja auch schon.
Absolut, ganz klar. Und weiß jetzt auch, bin ja nicht der Pressesprecher der Bundeswehr. Also ich denke schon, wenn man auf Ihre Ausgangsfrage zurückgeht, dass der Bundespräsident recht hat mit der Aussage. Und er ist auch nicht der Einzige, der diese Aussage getätigt hat. Das ist die Verteidigungsministerin, der Außenminister. Das hat auch der SPD-Chef Gabriel schon das ein oder andere dazu gesagt. Und im Vergleich zu Horst Köhler, der vor einigen Jahren über den Rezeptionen seiner Aussage, die eigentlich ziemlich genau gleich lautete, über das Amt gestolpert ist. Also wir sind, oder aus dem Amt sozusagen, sich dann selbst verabschiedet hat, ob der Kritik, die er geerntet hat. Also ich glaube, wir haben eine lebhafte Diskussion seit einigen Jahren und ich denke schon, wenn man sieht, dass es bei mehreren politischen Akteuren sozusagen auf der Agenda ist, dann kann man schon sagen, dass der Konsens sich verbreitet, dass die Bundeswehr in Bündnisfällen oder bei anderen Gelegenheiten unterstützen muss.
Wenn Sie sagen, Gauck und Co. haben recht, können Sie nochmal sagen, warum Sie der Meinung sind?
Weil wir nicht davon ausgehen können, dass der Rest der Welt das spitze findet, dass unsere Handelsrouten frei bleiben sollen. Ich meine, es ist ja klar, dass es dadurch natürlich auch ein gewisses erpresserisches Potenzial gibt oder ein Verhandlungspotenzial in anderen Geschichten. Oder also wir haben das ja in Somalia, Horn von Afrika ja erlebt. Ne? Die Frage, darum ging es ja damals auch bei Horst Köhler, was machen wir denn mit den Piraten? Also ich glaube, da werden Sie auch in Deutschland einen breiten Konsens dafür finden, dass bevor Piraten Handelsschiffe angreifen, die Leute als Geisel nehmen oder gar umbringen und dann sonst irgendwas damit mit dem Ladegut veranstalten, dass man da halt eben schauen muss, dass das eben nicht passiert. Ich glaube, da hat man ganz schnell einen ganz breiten Konsens für. Schwierig ist im Moment, dass die Form und die Art von bewaffneten oder gewaltsamen oder kriegerischen Konflikten einfach die Grenzen sind fließend. Man weiß nicht genau, wer sind die Akteure. Schauen Sie, Islamischer Staat, das ist eine eigene Problematik für sich verglichen mit Herrn Putin und seiner Vision von einem neuen Russland und dem Konflikt, der daran hängt.
Sie haben jetzt unterschiedliche Ursachen für einen militärischen Einsatz genannt. Das könnte ein Bündnisfall sein oder zum Beispiel dann, wenn deutsche Interessen verteidigt werden müssen. Was sind denn noch Kriterien, die einen Militäreinsatz unter Umständen legitimieren könnten?
Früher hat man mit der Theorie vom gerechten Krieg versucht zu erklären, unter welchen Kriterien sozusagen ein militärischer Einsatz gerechtfertigt ist. Das ist eine Lehre, die vom heiligen Augustinus kommt, aus dem 4. Jahrhundert und über die Jahrhunderte immer wieder benutzt wurde. Da war zum Beispiel dann, wenn man einem bedrängten kleinen Staat zum Beispiel zu Hilfe eilen würde, als großer sozusagen Nachbar. Das könnte man zum Beispiel in der klassischen Theorie annehmen. Das hat sich aber eigentlich verändert und auch nicht unmaßgeblich. Und durch die letzten Päpste, vor allem Johannes Paul II., der sagt, es gibt eigentlich keinen gerechten Krieg. Krieg ist immer schlecht.
Und was ist denn das Fazit für einen Militäreinsatz oder für einen Pro- und Kontra-Militäreinsatz? Was gibt es denn da für neue Lehren vielleicht, wenn es die nicht mehr sein kann, wie Sie sagen?
Also ich glaube, die größte Lehre ist, dass man halt mit den einfachen Szenarien oder Methoden, wie sie zum Beispiel in dieser Lehre vom gerechten Krieg, ja klar, da liegen. Oder auch in der Doktrin, die Deutschland bisher verfolgt hat bei Auslandseinsätzen. Da muss man einfach konstatieren, die Gemengelage ist einfach viel komplexer. Und wenn es jemand sorgt darüber, dass man den Kurden, denen man heute Waffen gibt, dass man vielleicht damit sozusagen den Konflikt natürlich nochmal von anderer Seite befeuert, wenn die Waffen in andere oder falsche Hände geraten, Ich meine, das ist uns allen klar, aber umgekehrt ist die Frage, was können wir sonst machen? Und ich denke, dass das Wegschauen, das hat man zum Beispiel auch gemerkt jetzt beim Gaza-Israel-Konflikt, bei der jüngsten Neuauflage, dass sich das natürlich auch bis in die Straßen der Hauptstadt Europas sozusagen zieht. Also wir merken, dass das die Zivilgesellschaft ernsthaft darüber diskutieren, dass es auch richtige Auseinandersetzungen gibt bei den Demonstrationen, auch gewaltbereite Geschichten. Das heißt, man kann, und das ist die größte Lehre, nicht mehr neutral abstehen. Wir müssen, glaube ich, alle akzeptieren, dass unsere Freiheitsideale nicht überall gleich gesehen werden.
Müssen sie ja vielleicht auch nicht. Kriegsgegner bzw. Gegner von Auslandseinsätzen der Bundeswehr halten ja vor, dass mehr humanitäre Hilfe eigentlich gebraucht wird bzw. verteilt werden sollte und präventiv zivil in Konflikte eingewirkt werden sollte. Was halten Sie von diesem Argument?
Nun, ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, dass es ein Entweder-Oder ist. Also beide Dinge greifen ineinander. Ich meine, wir dürfen uns nur nicht damit sedieren. Wissen Sie, in Afghanistan hier hat man dann öfter den Eindruck gehabt, die Bundeswehr ist nur da, um Brunnen zu bohren und Grundschulen neu zu streichen. Da war es ja damals wirklich eine ganz große Schwierigkeit, bis da der damalige Außenminister zu Guttenberg dann das Wort Krieg benutzt hat. Und dann hat es irgendwie mal kurz geruckelt. Aber am Ende des Tages war aber klar, die Bundeswehr ist eben nicht nur da, um Brunnen zu bohren. Aber es ist auch gut, wenn Akteure da sind, die eben genau diesen zivilen Aufbau vorantreiben. Also es gibt kein Entweder-Oder.
In Ihrem aktuellen Heft geht es auch um den Vorwurf, dass militärische Interventionen meistens wirtschaftlich getrieben sind. Welche Rolle spielen denn solche Faktoren bei der Entscheidung für militärische Hilfe? Lässt sich das bemessen?
Auch da gibt es, glaube ich, keinen Regelfall. Ne? Also ich denke schon, dass man jetzt, wenn man in den Irak schaut und was da sozusagen passiert, dass die Gemengelage so groß, wir haben nach dem arabischen Frühling eine komplette Verschiebung aller Kräfteverhältnisse in der Region. Da ist natürlich klar, dass diese Region geopolitisch, strategisch auch aufgrund unserer Geschichte wichtig ist und natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Ich denke, das wird sozusagen in der Region, wird die Komplexität am deutlichsten.
Und die humanitäre Katastrophe spielt da nicht so eine große Rolle, würde ich jetzt mal sarkastisch fragen wollen?
Ja, aber natürlich spielt die eine Rolle. Aber wissen Sie, wir sind jetzt ja zwei Journalisten, die über dieses Thema reden und diskutieren. Ne? Wir sind beide nicht die am Ende entscheiden, was nun passieren soll oder nicht. Es ist doch klar, dass das, was in Syrien passiert und was zur syrischen Zivilbevölkerung passiert, dass das eine Sache ist, ist schrecklich. So. Und die Frage, was man dann aber tut in so einer Situation, wo die Türkei große Interessen hat, wo Russland Interessen hat, wo der gesamte Westen in der Region Interessen hat und wo die Menschen in der Region selber natürlich auch Interessen haben und es so viele kleine und mittlere und große Konflikte gibt. Ich meine, wir können beide, glaube ich, froh sein, dass wir nicht die sind, die das entscheiden müssen.
Das sagt Alexander Görlach, er ist Chefredakteur des Debattenmagazins The European. Ich sage herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Berliner Republik, das politische Gespräch der Woche bei Detektor FM in Kooperation mit The European, das Debattenmagazin.